die sieht man nicht und die spürt man nicht. Das ist schon die große Krux an der Sache.
Und da spricht man dann auch jetzt ganz viel von Leaky Gut und irgendwie alle haben Leaky Gut. Aber ganz häufig ist das dann ja eigentlich gar nicht die Ursache.
Wenn es um Messen geht, hast du ja CRP angesprochen.
Das eine ist ein Medizin 2.0 Marker, das ist ein Krankheitsmarker. Und das andere ist ja eigentlich ein Gesundheitsmarker.
Ich habe irgendwo im Körper so einen kleinen Entzündungsherd, der ist eigentlich nur lokal. Diese Entzündungsmediatoren, die zirkulieren ja dann trotzdem im ganzen Körper.
Du kannst natürlich sagen, du gehst noch ins Enhancement, so stark zu optimieren, dass du halt einfach noch mehr aushältst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Life. Sven, hi Max.
Hallo Mario.
Wir reden heute ganz allgemein über das Thema Entzündung, vor allem chronische Entzündung oder Inflammaging, wie es ja auch heißt. Und zwar, weil wir dazu sehr viele Fragen bekommen haben und wir uns gedacht haben, ja hey, bevor wir das jetzt eine allgemeine Fragenepisode aufnehmen, machen wir doch einfach mal eine Folge nur zur Entzündung und versuchen da auch gleichzeitig alle Fragen, die von den Zuhörern und Zuschauern gekommen sind, zu beantworten. Das ist, glaube ich, ein sehr, so ein Evergreen-Thema.
Ist ein Evergreen und das Schöne, jetzt ist die Sonne schon wieder weg, aber gerade kam die Sonne raus und es ist schon richtig warm geworden. Man merkt die Entzündung, weißt du, sie kommt. Deswegen idealer Start für die Episode. Wir haben viele Fragen zu bekommen. Ich glaube, wir haben versucht, das mal so ein bisschen zu aggregieren auf jeweilige Überschriften, wo die Fragen ganz gut dazu passen. So sollte eigentlich dann jeder bedient sein. Wir werden natürlich nicht alles covern können. Entzündung ist ein unfassbar breites Thema. Wir können nicht über alles reden. Wir werden sicher ein paar Sachen einfach gar nicht behandeln und auch weglassen. Da bitte nicht angegriffen fühlen. Gerne einfach fragen und wir bringen es vielleicht nächstes Mal wieder. Wir werden vielleicht auch mal eine richtige Fragen-Episode mal wieder machen. Das werden wir auf jeden Fall adressieren.
Ja, bevor wir jetzt vielleicht ins Thema reinstarten, ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Wir reden ja hier so viel über Longevity, ne? Wir reden über Supplementierung, wir reden über Ernährung, über Sport und so weiter und so fort. Und bei Entzündung ist das Thema ja eigentlich, dass man kann alles machen, man kann so viele Supplements nehmen, wie man möchte, man kann sich irgendwie bewegen. Aber wenn der Körper in einem Zustand von einer chronischen Entzündung ist, entzündet ist, dann fällt das Ganze auch nicht so wirklich auf einen fruchtbaren Boden. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man die Entzündung rausbekommt. Dass man möglichst keine chronische, stille, silent Inflammation hat. Und damit man alles, was man dann für Longevity auch macht, auch im Körper den Effekt hat, den man sich erhofft.
Ja, so Supplements sind da jedenfalls häufig nicht das, was das Problem löst. Du kannst damit natürlich ein bisschen die Symptome bekämpfen. Aber du wirst niemals wirklich ein kausales Problem irgendwie lösen können mit einem Supplement. Mir fällt zumindest gerade kein Beispiel ein. Ich freue mich schon auf den Kommentar, der es bringt. Aber das ist leider das Thema.
Ja, einfach um nochmal deutlich zu machen, wie wichtig denn das Thema Entzündung ist und wie wichtig ist auch jetzt, dass man es wegbekommt, ne? Wenn man es hat und dass man es auch mal testet und rausfindet, ob dann da vielleicht im Körper schon was vorgeht, was man zwar nicht sieht und nicht spürt, aber trotzdem über Jahre und Jahrzehnte hinweg dann einfach einen Beitrag leistet zu Krankheiten, zu weniger Gesundheit und so weiter und so fort. Jetzt bei Entzündungen, vielleicht bevor wir auch nochmal ganz in das Thema einsteigen, gibt es ja diese Unterscheidung zwischen einer akuten und chronischen Entzündung. Ich kann mich da noch ganz gut ans Medizinstudium erinnern, wo man sich eine Eselsbrücke gemerkt hat mit fünf verschiedenen lateinischen Wörtern, ne? Weil das sind ja nämlich die fünf Säulen von einer Entzündung. Und ich sage sie jetzt mal auf Latein und dann kannst du das Ganze auflösen. Ne? Und es gibt ja eben Rubor.
Aber nicht aufs iPad schauen.
Rubor, Calor, Dolor, Tumor und Functio Laser oder Laser, wie auch immer man das dann auch ausspricht. Das sind diese fünf Säulen auf Latein. Und was heißen die denn jetzt eigentlich auf Deutsch?
Oder ich versuche das natürlich in der gleichen Reihenfolge zu machen. Rubor ist einfach eine Rötung. Ne? Calor ist, dass es erhitzt ist, also Temperatur ist hoch. Dann Tumor, das ist eine Schwellung. Functio Laser ist einfach, dass die Funktion irgendwie eingeschränkt ist und eins habe ich jetzt, glaube ich, vergessen.
Dolor, der Schmerz, eigentlich das Präsenteste, genau. was man mitbekommt. Das sind eben diese fünf, sechs Mal Säulen, wie es immer so schön heißt. Vielleicht ganz plakativ, wenn ich mir jetzt, ich mache mein Mittagessen und schneide mir in den Finger, dann löst der Körper praktisch eine Entzündung aus, um diese kleine Schnittverletzung, die ich mir dazugezogen habe, wieder zu heilen. Also das verbinden die meisten Leute zwar nicht mit einer Entzündung, aber bei jeder Verletzung ist immer ein akuter Entzündungsprozess mit dabei. Was merkt man da? Es schmerzt, weil ich habe mir ja reingeschnitten. Es wird leicht rot, das ist auch ganz normal, weil es besser durchblutet wird, weil der Mechanismus von der Entzündung ist ja, dass da auch mehr Blut hinkommt, mehr weiße Blutkörperchen auch hinkommen, um eventuelle Bakterien, die vielleicht reinkommen, zu möglichst schon zu isolieren. Es wird auch warm, das merkt man ja auch, der Finger, der beginnt ja auch so ein bisschen zu pochen, das ist eben einerseits, weil mehr Blut hinkommt, aber auch dann, es kommt mehr Blut hin, es kommt mehr Temperatur hin. Es schmerzt natürlich auch, das ist auch klar.
Soll natürlich auch alles dabei helfen, das so ein bisschen zu desinfizieren. Ne? Also das sind auch der Sinn dieser ganzen Symptome, dass eben Bakterien idealerweise da auch nicht überleben können. Ne?
Und das Ganze dann auch jetzt unter Anführungszeichen, sage ich mal, verdünnt wird, ne? Aber ja, sich das nicht so lokal ausbreiten kann. Genau. Deswegen in gut durchbluteten Geweben spürt man diese Rötung, also spüren tut man vor allem die Schwellung und den Schmerz. Aber man sieht vor allem auch diese Rötung und merkt diese Überwärmung. Und man kann den Finger ja auch nicht so benutzen wie vorher. Das ist eben dieses Funktionsdefizit. Ne? Wenn ich jetzt eine Entzündung im Knie habe, kann ich mich auch nicht so bewegen wie vorher. Das ist der fünfte Punkt, dieses Funktio-Leiser oder Leser, wenn man ein R draus machen darf, wie man es genau im Deutschen machen
darf,
würde.
Darf man, glaube ich.
Ja. Genau, und das ist eine akute Entzündung. Und der große Unterschied zu einer chronischen Entzündung ist eben, die sieht man nicht, und die spürt man nicht. Und das ist schon, das ist die große Krux an der Sache. Ne?
Genau, also ich meine, man spürt sie vielleicht schon, aber es ist halt ultra diffus, oder? Also es ist nicht so, okay, du hast jetzt diese fünf Kardinalsymptome und kannst sagen, hey, das ist eine ideal chronische Entzündung. Eine chronische Entzündung kann aber natürlich einige akute Entzündungen auch immer so mit sich ziehen. Also zum Beispiel irgendwie ein Pickel, ne? Das ist ja auch irgendwo eine etwas akutere Entzündung, aber basiert häufig auf einem chronischen Entzündungsprozess, der halt im Körper passiert, meinetwegen sei es die Darmgesundheit oder andere Sachen oder auch Stress. Ne? Und die chronische Entzündung, da gibt es eigentlich viele Beispiele dafür. Also ich meine, was glaube ich super prominent war in den letzten Jahren, so dieses Post-Covid-Syndrom. Ne? Wie äußert sich das? Eigentlich einfach nur irgendwie durch Müdigkeit, man ist irgendwie antriebslos, man hat irgendwie einfach nicht mehr so diesen Drive, ne? Und hat dann vielleicht auch noch eine krassere Infektanfälligkeit. Ne? Also da ist einfach so eine chronische Entzündung im Körper und die Ursache ist unfassbar schwierig zu finden. Ne? Und die schränkt dich einfach dauerhaft ein. Auf verschiedensten Arten, im Immunsystem, aber auch im Job, im Alltag. Das heißt, hast vielleicht auch Brain Fog und so weiter und so fort. Das heißt, chronische Entzündung ist super, super unklar definiert, hat super viele verschiedene Ausprägungen. Und deswegen kann man halt nicht sagen, okay, hey, du hast eine chronische Entzündung jetzt. Das ist so, das ist super individuell.
Um es vielleicht ganz plakativ zu machen, der Körper ist da gewissermaßen immer in so einer leichten Alarmbereitschaft.
Ja.
Und das zieht natürlich auch Energie, deswegen fühlt man sich da so ein bisschen erschöpft, da kann sich nicht mehr so gut konzentrieren und so weiter und so fort. Das kann man da vielleicht noch sich dazu denken. Wenn man mal beim Arzt war und man schaut später auf den Arztbrief und auf die Diagnosen, überall wo Itis hinten dran steht, das ist eine Entzündung. Man kann beim Knie eine Arthrose haben und man kann beim Knie eine Arthritis haben. Eine Arthrose ist einfach die Abnutzung und eine Arthritis, das ist eine wirkliche Entzündung. Und eine Entzündung kann man überall haben. Man kann eine Lidrandentzündung haben, dann ist es eine Blepharitis, man kann im Mund irgendwie eine Entzündung haben und so weiter und so fort. Aber wenn Itis dabei steht, dann ist es allermeistens eine akute Entzündung gemeint. Das nur noch so am Rande. Aber jetzt bleiben wir mal bei der chronischen Entzündung. Ne? Und da ist eben eine Frage gewesen, wie merke ich denn eigentlich, dass ich eine chronische Entzündung habe? Das haben wir ja schon vorweggenommen. Akut sieht man und spürt man. Und beim chronischen ist das eben nicht ganz so. Ne? Also man sieht es auf keinen Fall. Und das Spüren ist schwammig. Ist gar nicht so einfach. Ne?
Aber das Schöne, glaube ich, an der chronischen Entzündung ist immer so ein bisschen, wenn man keine Ahnung hat, was sonst noch sein könnte, ne? Sei es irgendwie vielleicht auch was Psychisches oder so, ne? Dann ist es zumindest mal nicht unwahrscheinlich, ne? Und das Schöne an der chronischen Entzündung ist, dass man es ja schon messen kann, ne? Es wird es aber nicht so im Alltagslabor gemacht, aber es geht auf jeden Fall und es lässt sich damit ja auch nachweisen. Und das ist ja auch was bei diesem Post-Covid-Syndrom am Ende auch passiert ist. Man konnte schon gewissermaßen nachweisen, dass da immer noch Entzündung im Körper ist, obwohl dieser akute Infekt ja eigentlich schon vorbei war. Und da gab es verschiedenste Wege. Es gab auch dann neue Biomarker, die erfunden wurden oder gefunden wurden. Aber wo, was eigentlich alle so ein bisschen verbindet, ist, dass das CRP so leicht erhöht ist. Ne? Also das CRP ist ein Entzündungsmarker, den man so auch aus akuten Entzündungen kennt. Der geht zum Beispiel gerade bei einer bakteriellen Infektion, sei es mal eine bakterielle Infektion der Atemwege, also eine Lungenentzündung im Grunde, da geht das natürlich enorm hoch. Ne? Beim viralen Effekt nicht ganz so krass, aber es geht auch relativ substanziell hoch. Und bei der chronischen Entzündung ist es halt so ganz, ganz bisschen. Ne? Es ist einfach so ein bisschen über die Norm. Ne? Und das Thema ist, jetzt erstmal würde man denken, okay, das ist ja dann gar nicht so schlimm, oder? Das Problem ist so, dass es ja über Wochen, über Monate hinweg passiert. Ne? Und das setzt den Körper konstant unter Stress. Und das ist auch eigentlich der einzige Weg, wie ich sagen würde, okay, das ist jetzt sicher eine chronische Entzündung, weil die Symptome, die haben wir angesprochen, sind alle ultra diffus. Die könnten alle auch einfach nur damit zusammenhängen, hey, ich habe jetzt einfach die letzten 5 Tage ein bisschen zu wenig geschlafen. Fertig, ne? Was aber zugegebenermaßen natürlich auch chronische Entzündung macht. Ne? Mhm. Itself.
Also wenn wir vielleicht bei den Symptomen noch ein kleines bisschen was auflisten, ne? Wir haben schon gesagt, man kann sich schlechter konzentrieren, dieses typische Brain Fog, man fühlt sich ein bisschen erschöpfter, man ist nicht mehr so leistungsfähig, man kann sich auch nicht mehr so gut konzentrieren, man kann auch nicht mehr so gut schlafen. Ne? Am Ende merkt man jetzt schon, alles kann viele, viele andere Gründe haben. Du kannst, also das kann ein Schlafentzug sein, du kannst auch vielleicht mal dich irgendwie nicht so clean oder gut ernährt haben und dein Körper gibt dir das dann so als Feedback, dass man sich nicht mehr gut konzentrieren kann, wenn man sich sehr kohlenhydratreich ernährt, sehr viele kurzkettige Kohlenhydrate, dann schwankt das ja auch, ne? Dann kann man sich auch mal weniger gut konzentrieren oder schläft mal ein bisschen schlechter, wenn man dann vielleicht zu spät ist. Also das ist halt am Ende dann spezifisch für gar nichts. Das muss man dazu sagen. Und wenn es um Messen geht, hast du ja CRP angesprochen. Da muss man noch eine kleine Unterscheidung treffen. Es gibt ja das unter Anführungszeichen normale CRP und dann gibt es noch das HS-CRP, das heißt High Sensitive oder High Sensitivity CRP, je nachdem, wie es das Labor bezeichnen möchte. Und der Unterschied ist einfach, es wird das Gleiche gemessen, es wird immer CRP gemessen, also es ist immer das C-reaktive Protein. Der einzige Unterschied ist der Messbereich. Und wenn man jetzt mit einem Infekt zum Arzt geht, dann wird das normale CRP gemessen. Das hat so eine Messsensitivität irgendwo im Bereich von 5 bis 300. Das heißt, man geht zum Arzt, ich habe eine Erkältung, dann wird das CRP gemessen und im Bericht steht dann drin kleiner 5. Aber es wird nicht spezifiziert, ist es jetzt 0,5 oder ist es 4,8 oder 4,9, es steht einfach kleiner 5, ne, weil es praktisch unter diesem Messbereich liegt. Und das HS-CRP, hat eine viel, viel höhere Messgenauigkeit im niedrigen Bereich. Das heißt, es misst dann auch irgendwas zwischen 0, 0,5 und 10. Ne, aber ist jetzt auch nicht sonderlich hilfreich, wenn ich mit einer bakteriellen Infektion zum Arzt gehe, weil da würde dann zum Beispiel stehen größer 10. Ne? Aber es macht einen Unterschied in der im Akutsein von der Krankheit, ob es jetzt 10 ist, 11 ist oder 10 oder halt 300.
Ich meine, das eine ist, glaube ich, einfach so ein bisschen, könnte man zusammenfassen, das eine ist ein Medizin 2.0 Marker, es ist ein Krankheitsmarker. Das heißt, damit kannst du Akutmedizin machen, damit kannst du Leute behandeln, Krankheiten behandeln. Und das andere ist ja eigentlich ein Gesundheitsmarker. Das heißt, solange dein CRP mal per se unter 5 ist, ne, würde man jetzt nicht von einem akuten Problem sprechen. Ne? Andersrum, wenn es aber in dem Bereich trotzdem noch ist, irgendwie bei 5, würde man schon sagen, okay, ja, aber irgendwas stimmt halt nicht. Ne? Das ist nicht ideal. Ne? Das ist nicht, wo du sein solltest. Und das ist dann für mich ein Gesundheitsmarker, ein Medizin 3.0 Marker. Und ich glaube, so kann man es zusammenfassen.
Ja, absolut. Wieso sagen wir das dazu? Das ist vielleicht einfach relevant, wenn man zum Arzt geht und sowas haben möchte, dass man auch einfach dazu sagt, hey, ich würde gerne einen HS-CRP-Marker haben und nicht normales CRP. Ich glaube, in vielen Fällen wird es wahrscheinlich auch intuitiv richtig gemacht. Wenn du jetzt zu einer Vorsorgeuntersuchung gehst zum Beispiel, dann wird wahrscheinlich niemand das normale CRP ankreuzen, aber wer weiß, deswegen halt einfach dazu sagen, weil gemessen wird das gleiche Molekül. Aber am Ende, die Methode, mit der es auch gemessen wird, die ist unterschiedlich. Ne? Mal nimmt man Immunoassay und mal nimmt man eine andere Auswertungsart. Das hat dann schlichtweg einfach mit diesem Messbereich zu tun. Deswegen einfach dazu sagen. Und CRP ist auch ein super erster Marker, um sich das mal anzuschauen, ne? Wie es mit chronischer Entzündung ausschaut. Weil wir haben ja schon über Infekte geredet und man misst da ja auch noch die weißen Blutkörperchen, ne? Die Leukozyten. Und die sind aber bei einer chronischen Entzündung nicht zwangsläufig irgendwie verändert. Es kann auch vollkommen normales kleines Blutbild sein. Man kann trotzdem eine chronische, eine niedriggradige Entzündung haben.
Genau, Leukos, also Leukozyten, ist natürlich auch eher so wieder so ein Medizin 2.0 Marker. Ne? Würde man sich natürlich auch nochmal anschauen, auch wenn bakterieller Infekt vorliegt, auf jeden Fall stark auch elevated. Ne? Beim viralen Infekt nicht so krass. Da würde man vielleicht dann nochmal kurz gucken, okay, sind die Lymphozyten, vor allem wenn es nicht so ganz klar ist, muss ich vielleicht die Lymphozyten nochmal anschauen, auch nochmal ein Typ von weißen Blutkörperchen, der gerade bei viralen Infekten relevanter wird. Aber ja, also ich glaube, da wollen wir gar nicht zu tief eintauchen. Vielleicht eher noch zu den Biomarkern von chronischen Entzündungen. Da kann man sich eben auch noch Interleukine anschauen, insbesondere das Interleukin 6. Und man kann sich noch TNF-Alpha, Tumornekrosefaktor Alpha anschauen. Ist auch noch ein sehr bekannter Marker in dem Space, der auch noch mal ein bisschen spezifischer für chronische Entzündung sein kann.
Bei Interleukin 6 vielleicht noch ganz spannend. Interleukin 6 ist das, was CRP stimuliert. Ne? Also es ist praktisch schon so ein Vorläufer vom CRP, wenn man so will. Also nicht, dass das eine in das andere umgewandelt wird, aber wenn Interleukin 6 hochgeht, das geht praktisch früher hoch und das CRP, das folgt dann danach, ist aber auch nur ein Prozess von wenigen Tagen bzw. Stunden. Also bei einer chronischen Entzündung würde man dann davon ausgehen, dass wahrscheinlich beide in so einem leicht erhöhten Bereich sein. Wenn das CRP 3 ist statt 0, dann ist wahrscheinlich das Interleukin 6 auch ein kleines bisschen höher, als es wäre, wenn man nichts hätte. Deswegen kann man sich vielleicht überlegen, ob man auch zwangsläufig beides bestimmen möchte, weil es ja auch so ein bisschen zusammenhängt.
Es kann halt sein, dass das HSCRP noch so in so einem, ich sag mal, hochnormalen Bereich ist, oder? Und das Interleukin 6 aber schon elevated ist. Und das ist natürlich dann am Ende der Grund. Damit kannst du natürlich noch mal ein bisschen sensitiver, immer hochauflösender reingehen, wenn du möchtest. Ne? Also am Ende des Tages ist es halt ein bisschen so eine Ausgrabung. Ne? Du musst halt mal gucken, weil es eben so diffus ist, auch die Symptomatik und so unklar ist. Du willst ja irgendwo dich reinarbeiten, okay, was ist da jetzt eigentlich? Ist da wirklich was? Und dann willst du ja auf Ursachensuche gehen, okay, woher könnte das kommen? Also erstmal ist die Frage, ist da chronische Entzündung? Wenn ja, okay, woher kommt es jetzt? Und wenn sie da nicht ist, dann ist es vielleicht auch eher ein psychisches Thema. Man ist vielleicht so antriebslos, vielleicht auch Thema Burnout, was natürlich wiederum auch mit chronischer Entzündung zusammenhängen kann. Aber genau, trotzdem. Also da kann es dann eben Sinn machen, auf jeden Fall beides zu messen. Aber man kann natürlich sagen, okay, First Line eher HSCRP, auf jeden Fall.
Und das sind beides Marker, also sowohl Interleukin 6 als auch das HSCRP, die für eine systemische Entzündung auch sprechen. Das heißt, das ist ein relativ gutes Abbild von Entzündung irgendwo im Körper, ne, also im System. Es gibt dann noch ein paar speziellere Marker, wenn es jetzt nur um Gefäße zum Beispiel geht. Dieses LPPLA2, was man messen kann, ist auch sehr, sehr spezifisch, oder Homocystein, wenn es um Gefäßentzündung geht. Ne, gibt noch ein bisschen was anderes, ist auch sehr super günstig. Kann man auch als Teil von einer Routineuntersuchung mitmachen. Aber uns geht es ja jetzt vor allem um dieses Thema Inflammaging, und Inflammaging ist immer eine systemische Entzündung, die den ganzen Körper, so viele, viele Organsysteme betrifft. Deswegen sind auch die Folgen von so einer niedriggradigen Entzündung über 10, 20, 30 Jahre hinweg auch nicht nur einem Organ dann zuzuschreiben, ne, sondern das merkt man dann halt auch relativ systemisch. Und ganz wichtig, Entzündung ist halt eben immer nur ein Symptom. Ne? Wie du schon gesagt hast, man kann das mal messen, man kann mal checken, ob man sowas hat oder nicht. Und dann muss man aber immer noch tiefer eintauchen und schauen, okay, hey, wo kommt denn das jetzt eigentlich her?
Genau, voll. Und das ist natürlich eine wunderbare Überleitung. Wo kann es überhaupt herkommen? Also was glaube ich enorm häufig ist, ist am Ende Insulinresistenz. Also nicht mal unbedingt der Diabetes selber. Da hast du auf jeden Fall eine signifikante chronische Entzündung, wenn du den hast. Aber auch schon Prädiabetes, beziehungsweise auch einfach nur ein dezent erhöhtes Insulin. Das heißt, du hast einfach über Jahre hinweg höheren Insulinspiegel. Du bist halt auf dem Weg dahin, vielleicht irgendwann mal auch richtig insulinresistent zu werden, aber hast halt nur eine ganz leichte Insulinresistenz bis jetzt. Ne? Und das führt einfach dazu, einfach der Fakt, dass Insulin so dauerhaft erhöht ist, führt schon zu einer dezenten Entzündung im Körper. Ne? Und das willst du halt idealerweise nicht haben. Das heißt, ein ganz, ganz häufiger Faktor eigentlich. Und deswegen sind auch so viele Leute chronisch entzündet. Also sehr, sehr häufiger Grund.
Und da spielt ja dann, also wenn wir schon von den Insulinresistenz reden, da beginnt ja dann auch so ein gewisser Teufelskreis, ne, wenn es um Körpergewicht geht. Wenn man natürlich ein hohes Körpergewicht hat, übergewichtig ist und sehr, sehr viel viszerales Fettgewebe hat, das ist eben dieses Organfettgewebe, also hat auch was mit der Körperkomposition zu tun. Dieses Fettgewebe, das kann ja auch viele Entzündungsfaktoren ausschütten. Ne? Genau. Und eine Entzündung im Körper dann nochmal zusätzlich beschleunigen. Und da trägt dann diese Insulinresistenz nochmal dazu bei. Dann hat man auch noch ein höheres Stresslevel und so weiter und so fort. Ne? Also am Ende ist es wahrscheinlich nie nur eine einzelne Sache allein, sondern meistens so ein Komplex aus verschiedenen Ursachen, nennt man ja dann auch metabolisches Syndrom zum Beispiel, wo mehrere Sachen mit reinspielen, eben Körperfett zum Beispiel, Blutzuckerregulation und so weiter und so fort. Wenn man dann jetzt mal von diesem Körperlichen weggeht, spielen natürlich auch psychische Prozesse eine Rolle, und zwar wenn du halt chronischen Stress hast. Ne? Ich glaube, jeder kennt's, viele kennt's, wenn man mal eine sehr stressige Phase hat, wo man irgendwie weiß, okay, jetzt ist auf der Arbeit stressig, jetzt darf ich da nicht krank werden, weil da habe ich noch eine Abgabe oder da, bis dahin muss ich ein Projekt übergeben oder wenn man im Studium ist, da habe ich noch eine Prüfung. Und sobald diese Prüfung dann vorbei ist oder das Projekt abgegeben ist, dann wird man krank. Ja. Also sobald praktisch dieser Stress abfällt, diese Last abfällt, wird man krank. Ne? Und der Prozess dahinter, das kann man auch relativ gut erklären. Wir sind im Stress, wir haben ein hohes Cortisol. Cortisol sorgt dafür, dass das Immunsystem unterdrückt wird. Das heißt, es kann eigentlich gar nicht so richtig arbeiten. Trotzdem ist man natürlich empfänglicher für Bakterien, für Viren und so weiter und so fort. Und sobald dann eben dieser Cortisolspiegel das erste Mal so richtig abfällt, dann knallt es. Ne? Dann fängt das Immunsystem wieder richtig...
Du fällst im Grunde ein immunologisches Loch so ein bisschen. Ne?
Genau, genau.
Und das halt
Das ist so ein ganz, ganz normaler Prozess. Und der Stress in dem Fall, wie ich es jetzt beschrieben habe, ist es so, irgendwann ist der Stress wieder vorbei und man kann sich wieder regenerieren. Wenn es aber dauerhaft der Fall ist, ne, in sehr, sehr anspruchsvollen Jobs zum Beispiel oder auch wenn man Stress im Privatleben hat, ne, das ist ja wahrscheinlich der viel häufigere Teil oder auch die Kombination, dann ist das was halt dauerhaft besteht. Ist nicht mehr akuter Stress, sondern chronischer Stress und dann wird man auch krank. Ne? Und ja. Dann wird auch das Immunsystem krank und dann hat man diese chronische Entzündung. Aber ich glaube, dass das bei dauerhaftem Stress erstmal noch ein untergeordnetes Problem ist, weil man dann natürlich viele andere Folgeerscheinungen auch hat. Insofern spielt das auch noch eine Rolle.
Vor allem interessanterweise, das kann ja dann auch wieder, da können wir auch wieder die Verbindung schlagen. Ne? Also das kann dann theoretisch auch wieder dazu führen, dass du mehr viszerales Fett ansetzt, einfach weil diese chronische Entzündung da ist. Dadurch setzt man mehr viszerales Fett an. Der Fettabbau wird auch gehemmt. Ne? Mhm. Auch ein ganz wichtiger Faktor, Stress, also generell chronische Entzündung, hemmt den Fettabbau. Das heißt, du fängst an, mehr aufzubauen, bist so ein bisschen resistent gegen den Abbau davon und dann landest du wiederum auch leichter in Insulinresistenz. Und dann, also du kommst immer wieder in diese Cycle rein und die Sachen potenzieren sich dann gegenseitig. Ne? Und das ist halt auch ein ganz großes Problem.
Ja, das ist ein richtiger Teufelskreis, ja, voll. Ne, in den man da reinkommt. Und ansonsten für Ursachen gibt es neben so Lifestyle-Themen, wie ich jetzt Insulinresistenz oder Gewichtsthemen beschreiben würde und der psychologischen Komponente mit chronischem Stress, gibt es halt dann noch so Autoimmunerkrankungen. Ne? Da gibt's eine Menge. Hashimoto zum Beispiel ist ein Thema, aber auch Colitis ulcerosa, Morbus Crohn sind ja gewissermaßen auch dem Formenkreis, würde ich mal sagen, zuzuordnen, wenn es ums Verdauungssystem geht. Und da greift sich der Körper ein bisschen selber an. Ne? Am Ende hat man da aber auch ständig, auch wenn man das gut behandelt, oder man sollte es vor allem auch gut behandeln, dass man da nicht diese niedriggradige und stille Entzündung die ganze Zeit auch hat.
Ja, und auch da hat man wieder auch Zusammenhänge, ne? Kann auch getriggert werden von Stress und so weiter. Also das heißt, da muss man eigentlich nochmal krasser drauf achten, dass man eben diese Silent Inflammation, also diese chronische Entzündung irgendwie im Zaum hält. Ja.
Und noch ein letzter Punkt, das sind diese latenten Infekte. Das finde ich ist ein sehr spannendes Thema. Das heißt, ich habe irgendwo im Körper so einen kleinen Entzündungsherd Und der betrifft eigentlich nur, der ist eigentlich nur lokal, bei Zähnen zum Beispiel. Ne? Also man kann zum Beispiel eine Entzündung in der Mundhöhle haben, aber man wird diese Effekte, diese Entzündungsmediatoren, die zirkulieren ja dann trotzdem im ganzen Körper, ne? Ja. Und haben dann trotzdem negative Effekte auf Organe, auf Gewebe und so weiter und so fort. Das heißt, auch das kann ein Grund sein, neben jetzt Autoimmunerkrankungen und Übergewicht und so weiter und so fort oder Rauch und Alkohol, was weiß ich, dass man irgendwo so einen versteckten Entzündungsherd hat, den man so gar nicht am Schirm hat. Das können auch die Nasennebenhöhlen sein, das ist gar nicht so selten. Ne? Wenn man immer, oder Allergien, haben wir auch vergessen, das zählt natürlich so ein bisschen zu Autoimmunerkrankungen, vielleicht noch erweitert dazu. Aber da, das kann natürlich auch ein Faktor sein. Ist aber halt nur episodisch. Ne? So ein Zahn kann schon auch mal über Jahre hinweg mitgeschleppt werden.
Voll, also ich meine, da gibt es ja auch dann das ganze Thema Wurzelbehandlung und so, wo sich ja ein bisschen die Geister scheiden, wo man aber mittlerweile weiß, okay, die Dinger machen chronische Entzündungen, sind am Ende, werden die dann irgendwann als Fremdkörper einfach registriert, weil die Dinger halt tot sind, ne? Und sollten dann im Idealfall einfach raus und ersetzt werden. Und ich glaube, das kommt auch in der Zahnmedizin gerade so langsam an. Ist aber sicher noch ein Prozess zu gehen. Was ich auch sehr spannend fand, ich hatte mich ja letztens auch mal sehr viel mit so biologischer Zahnmedizin beschäftigt. Und dann hatten wir, glaube ich, in Lissabon war das, bei einem Vortrag vom Miguel Stanley, das ist auch ein biologischer Zahnarzt, der Zahnarzt natürlich vom Cristiano Ronaldo. Und der hat im Grunde darüber geredet, okay, was mega häufig ist, Zähne werden gezogen, dann wird das nicht wirklich sauber gemacht, das heilt nicht mehr richtig zu, danach wird auch nicht darauf geachtet, dass die Leute, sag mal in Anführungszeichen, stressfrei sind, die richtigen Nutrients bekommen. Dann heilt es nicht richtig zu, sondern da entsteht im Grunde eine Art Eiter-Fetttäschchen und der Knochen regeneriert sich an dieser Stelle nicht. Also sozusagen das Loch, was entsteht, wird nicht durch Knochen ausgefüllt. Und diese Taschen dann, die sind wohl sehr, sehr, sehr stark immunologisch aktiv, schütten zahlreiche Zytokine aus, machen eben chronische Entzündungen. Und dann hatte ich jetzt einfach mal aus Spaß das letztens mal machen lassen, weil ich habe natürlich auch meine Zähne entfernt bekommen. Und habe tatsächlich auch zwei so Taschen am Unterkiefer. Also schon interessant so. Und dann haben wir natürlich auch mal Labor gemacht und mal geguckt, okay, zeigt sich das irgendwie in den Interleukinen und in den Entzündungsmarkern? Und da war natürlich HSCRP jetzt überhaupt nicht betroffen, sondern es waren eben wirklich spezifische Marker genau dafür oder für so Silent Inflammation, so chronische Entzündungen, die so ein bisschen out of range waren. Ne? Es war nicht ganz in Ordnung. Wo er eben sagt, okay, ja, also bei dir ist jetzt überhaupt kein Problem, das war jetzt die Empfehlung, die ich bekommen habe, bei dir ist jetzt erstmal gar kein Thema, du bist super immunkompetent, du wirst es wahrscheinlich auch noch Jahre wegstecken, aber es kann einfach Sinn ergeben, das jetzt mal behandeln zu lassen, die mal sauber ausräumen zu lassen, gescheit zuwachsen zu lassen und dann wirst du halt nicht irgendwie in 20, 30 Jahren, wenn du mal eine schlechte Phase hast, auf einmal dadurch noch so eine Art Exazerbation, also einen Ausbruch bekommen, der dann dazu führt, dass es dich so richtig zerlegt, ne? Und das ist halt auch crazy, weil eigentlich, ich meine, wir haben fast alle eine Weisheitszahn-OP hinter uns. Ich glaube, du hattest das Glück, bei dir waren es nur zwei. Mhm. Wahrscheinlich wird es dann auch passen. Bei mir wurden alle vier auf einmal und zwei haben gepasst, zwei nicht. Erhöht halt wahrscheinlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass es halt nicht so gut klappt, wenn man alle auf einmal macht mit der Heilung. Aber ja, also da gibt es halt super, es gibt so viele Caveats eigentlich. Und Zahnmedizin hat so gar keine am Schirm gehabt bis jetzt.
Ja, da muss man ja auch sehen, diese Weisheitszahn-OPs, jetzt wird in der Medizin überall, wenn man was näht oder was macht, dann wird das ja immer steril gemacht. Ne? Und bei einer Weisheitszahn-OP, das wird nicht steril gemacht, schon seit Jahrzehnten nicht steril gemacht. Das ist ja eigentlich auch nur sehr, sehr schwer möglich.
Genau, hat ja das Argument, okay, drumherum ist eh nicht steril, ich kann es eh nicht dauerhaft steril halten. Aber was die eben sagen, also diese biologischen Zahnärzte, die es eben schon steril operieren, die sagen eben, okay, dadurch schaffe ich aber zumindest die Last zu reduzieren und zwar deutlich. Und danach machen die dann meistens noch so eine Art Ozontherapie darüber, dass es nochmal krasser desinfiziert wird. Und dann kann es halt schon so ein bisschen zugehen, bevor wirklich die bakterielle Penetration, sage ich jetzt mal, kommt. Und laut denen hat das einen sehr wesentlichen Effekt. Ich tue mir da so ein bisschen schwer, weil es wird ja auch in der Proktologie, also wenn es um den Enddarm und um den Anus und so weiter geht, da wird ja auch nie steril operiert, weil ist ja auch praktisch unmöglich. Also da kommt ja ständig was raus. Wie soll das gehen? Aber die Frage, die man sich ja schon stellen muss, okay, wenn du natürlich die Last reduzierst, schaffst du nicht trotzdem einen besseren Outcome? Und das würde mich auch da super interessieren. Aber gut, jetzt fangen wir mal mit den Zähnen an und dann können wir das auch noch aufräumen. Aber ja, ist auf jeden Fall ein großes Thema gerade, was, glaube ich, auch ziemlich sich umschlägt in der Zahnmedizin.
Und so wie es das auch bei Zähnen gibt, gibt es das ja auch an verschiedenen anderen Orten im Körper. Deswegen überall, wo man so ein Entzündungsherd hat, eine Entzündung, es ist okay, wenn die für eine kurze Zeit da ist, um irgendwie was Akutes zu bekämpfen. Aber dann sollte man das eigentlich loswerden. Ne? Also diese Entzündung, die muss dann weg, weil ansonsten hat man da ständig diese Reparaturprozesse, die da angeregt sind. Und das ist in der Dermatologie auch häufig was man sieht. Man entwickelt irgendwann mal so einen Pickel, sage ich jetzt mal. Ne? Das muss jetzt nicht im Gesicht sein. Es kann auch irgendwo anders am Körper sein. Und man fängt da ständig an zu kratzen, ne? Und rumzudrücken. Und in manchen Fällen geht das dann auch gar nicht weg. Ne? Normalerweise ist es so, du hast einen Pickel, der ist irgendwie nach ein paar Tagen später ist er wieder weg. Ne? Aber wenn das jetzt per se schon mal gar kein Pickel war, sondern vielleicht was tiefergehend, was irgendwie ein Haar betroffen hat und du bist vielleicht gar nicht so immunkompetent, weil du auch Stress hast und so weiter und so fort, dann kann da auch mal so ein kleines Papillon mobile entstehen, dass du da immer wieder dran kratzt, du machst diese Wunde immer wieder auf, der Körper, der will das ständig reparieren und so weiter und so fort. Und immer wenn sehr, sehr viel Zellteilung passiert, kann auch mal was daneben gehen. Ne? Und dann kann sowas auch mal in so einen kleinen Tumor ausarten. Ist jetzt
natürlich das Extremfall.
Ist jetzt ein Extremfall. Recht, und den man auch, das kann man auch ganz gut, das wird halt dann einfach rausgeschnitten, tief rausgeschnitten, dann ist auch alles fein. Aber das ist auch eine Art von Entzündung, die über eine sehr lange Zeit besteht. Das sind ja dann ein paar Monate. Und die soll da nicht sein. Die muss, ja. Also eine akute häufig Entzündung gerade diese, soll abheilen.
Diese Hautthemen sind ja häufig auch, sagt man zumindest, assoziiert sehr stark mit Darmthemen. Also auch wenn der Darm entzündet ist. Und da spricht man dann auch jetzt ganz viel von Leaky Gut. Und irgendwie alle haben Leaky Gut, keiner verträgt mehr Gluten und so weiter. Und das stimmt wahrscheinlich auch alles zu einem gewissen Maße. Ne? Aber ganz häufig ist das dann ja eigentlich gar nicht die Ursache. Also man hat nur gefunden, okay, das ist die Entzündung, da kommt die Entzündung her. Aber was ist jetzt die Ursache? In den meisten Fällen wahrscheinlich einfach zu wenig Ballaststoffe. Ne? Und auch ganz interessant. Also das hängt auf jeden Fall auch zusammen und äußert sich dann eben häufig auch natürlich im Hautbild. Und das sieht man dann richtig. Ja.
Tut mir da beim Mikrobiom auch noch sehr schwer, weil am Ende, wenn man sich so die Evidenz anschaut, dann ist das Mikrobiom für alles verantwortlich oder für nichts verantwortlich.
Ich glaube, wahrscheinlich einfach nur mit allem zusammen.
Genau. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Aber ein Fakt ist ja auch, dass wir da noch sehr, sehr wenig darüber wissen. Ja. Also beim Mikrobiom ist noch so ein neues Thema. Klar, Leaky Gut kennt man schon lange, aber dass das jetzt auf einmal für alles verantwortlich zu machen, nur weil man da jetzt, dass man sich neu ein bisschen in der Forschung anschaut, ist wahrscheinlich auch ein bisschen überzogen. Ne? Aber ich bin gespannt, was man da noch so findet. Ne? Weil ein paar Nuggets sind da sicher dabei, die man sich dann zunutze machen kann.
Also ich meine, nicht ohne Grund funktionieren ja auch Stuhltransplantationen und so. Ne? Ja. Aber da ist ja auch nicht unbedingt dann der Effekt langfristig. Also wahrscheinlich kann man davon ausgehen, dass man irgendwie 80-90% der Fälle einfach mit einer ausgewogenen Ernährung, das heißt einfach mal wieder vernünftig Ballaststoffe zuführen und so weiter, und gelöst bekommt und dann kann man den Rest angehen. Und dass eben nicht die Dysbiose an sich das Problem ist, sondern die Dysbiose ein Resultat ist davon, dass die Ernährung nicht gestimmt hat. Ne? Und ich glaube, da wird man in den meisten Fällen dabei landen. Aber ja, das ist auch nur meine Einschätzung.
Ja. Eine andere Frage, die auch reingekommen ist. Ja, okay, jetzt habe ich so eine chronische Entzündung. Ne? Und wie sorgt diese chronische Entzündung jetzt eigentlich dafür, dass ich dann jetzt schneller altere? Ne? Also wo ist da die Connection? Ja, okay, ich habe eine Entzündung. Entzündung per se ist schlecht. Mhm. Aber wie passiert da jetzt diese Transferleistung von, okay, ich habe eine chronische Entzündung seit ein paar Jahren und was passiert dann im Körper, was dafür sorgt, dass ich schneller altere, früher sterbe, einfach diese ganzen Folgeerscheinungen habe? Also was ist da praktisch dieser Prozess, der da passiert?
Ja, es sind viele Prozesse. Ne? Es ist vereinfacht gesagt, es ist einfach ein konstanter Abnutzungsprozess auf einer gewissen Ebene auch. Ne? Du hast halt das Problem, dass der Körper konstant in einer Situation ist, wo er sich sehr stark reparieren muss, ne? Was er eigentlich ja nicht gewöhnt ist. Der Körper ist ja eigentlich nicht darauf ausgelegt, eine chronische Entzündung zu haben, sondern akute Entzündungen. Ne? Das heißt, er kümmert sich akut um was und dann ist es gelöst und dann stürzt er sich wieder aufs Nächste. Und wenn er sich aber konstant um eine Sache kümmern muss, dann führt das dazu, dass da extrem viele, ich sag mal, kaputte Zellen entstehen, wo die DNA geschädigt sind, Mitochondrien geschädigt sind, also die Energiegewinnung auch nicht mehr funktioniert. Da spricht man dann auch von dem Thema seneszente Zellen, also Zombie-Zellen, Zellen, die eigentlich keinen Wert mehr haben, aber trotzdem noch da sind, weil die irgendwie nicht sterben. Und es liegt eben häufig daran, dass da irgendwie auch eine chronische Entzündung gerade passiert. Und wiederum die schütten ja dann wieder nochmal mehr aus, ne? Nochmal mehr Zytokine aus. Und das führt zu so einem konstanten Abnutzungsprozess, der den Körper konstant belastet, dich konstant auslaugt und natürlich dazu führt, dass du einerseits einen viel höheren Nährstoffbedarf hast, den du vielleicht gar nicht deckst, ne? Wenn du ihn deckst, okay, ne? Und andererseits auch dazu führt, dass du dich einfach schlecht fühlst. Hat jetzt wahrscheinlich gar nicht so diesen enorm krassen Effekt auf den Lifespan, sage ich jetzt mal. Also wahrscheinlich wirst du dadurch jetzt nicht irgendwie super viel kürzer leben, solange es auf einem gewissen niedrigen Niveau ist, ne? Außer natürlich Diabetes und so, da brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden. Aber es wird dazu führen, dass du natürlich dein Healthspan deutlich kürzer ist, weil du halt irgendwann immer diese Exazerbation haben wirst, dass du in irgendeine Kategorie dann reinrutscht, sei es metabolisches Syndrom, sei es irgendwas anderes, aber wahrscheinlich metabolisches Syndrom. Ne?
Ja, ich denke, dass da ich denke schon, dass man da früher stirbt, bin ich eigentlich richtig überzeugt davon, weil ein Punkt, der dann sehr häufig betroffen ist und das geht ja schon mit 20 Jahren los, sind halt die Gefäße. Ne? Und die Gefäße, die sind halt so essentiell für die ganze Funktion vom Körper, dass wenn man dann in den Gefäßen schon mal diese Entzündung hat, diese geringgradige Entzündung, dass dann zu Plaques kommt und so weiter und so fort, ne? Dass man da halt dann am Ende auch eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit hat, einen Herzinfarkt zu haben, einen Schlaganfall zu haben, also Sachen, die dann auch wirklich mal eine Abkürzung ins ich sage jetzt mal ganz salopp, ins Grab sein können. Aber da bin ich schon der Meinung, dass diese chronische Entzündung da auch einen Effekt darauf hat. Und vielleicht ein anderer Punkt ist noch, wie man sich das ganz anschaulich vorstellen kann, wenn du eine chronische Entzündung hast, dann läuft der Körper eigentlich immer auf 110%. Ne? Ja. Und in super vielen Bereichen. Ne? Wir haben so viele verschiedene Zytokine, die ausgeschüttet werden, die Gewebe kaputt machen. Wir haben aber die ganze Zeit dann die Reparaturbemühungen vom Körper, der sagt, diese Zellen, die müssen aber jetzt wieder repariert werden. Ne? Man hat eine schnellere Telomerverkürzung ja auch, weil ja auch, wenn man sich jetzt nach dieser Hayflick-Theorie richtet, mehr Zellteilungen sorgen auch dafür, dass sich die Telomere schneller verkürzen. Und am Ende habe ich einen höheren Zellumsatz. Die Stammzellen werden stärker beansprucht. Also wenn ein Auto ständig auf 110% fährt, dann wird es auch früher kaputt, in den allermeisten Fällen.
Nee, also warum habe ich das gesagt? Muss ich mich natürlich noch rechtfertigen. Nee, warum habe ich das gesagt? Wir haben auch letztens eine Folge zu Gluten gemacht. Glaube ich schon 2 Monate her oder so. Aber was ich da ja so interessant fand, Zöliakie ist eine, also wenn man Glutenunverträglichkeit hat, Zöliakie, wenn man eine richtige hat, das ist ja ein enormer chronischer Entzündungsprozess. Also auch einer mit einem starken Ausmaß. Ne? Mhm. Und da ist ja das Interessante, dass die Lebenserwartung gar nicht so krass viel schlechter ist. Also gar nicht so signifikant viel schlechter. Aber natürlich der Healthspan sicherlich deutlich schlechter ist. Und das ist der Punkt, den ich meine. Ich glaube, dadurch, dass wir aktuell auf Medizin 2.0-Ebene schon sehr stark sind, Medizin 3.0 können wir sicher noch besser werden, sind wahrscheinlich diese Effekte gerade noch gar nicht so krass in der Lebensspanne, ne? Weil du die Leute ja trotzdem noch relativ gut über den Berg bekommst. Ne? Die sterben halt dann nicht, ne? Aber sie fühlen sich halt auch nicht gut. Ne? Also es ist kein schönes Leben mehr am Ende wahrscheinlich. Und das ist das, was ich damit meine. Also ich glaube, wir sind ja aktuell noch nicht wirklich an dem Punkt, dass wir sagen können, okay, jeder wird jetzt irgendwie gesund 100 werden. Sondern es wird wahrscheinlich eher so sein, okay, die meisten werden halt ungesund 80, 90 werden. Und die anderen werden ja auch nicht so viel älter, die gesund dann sterben. Ne? Die werden halt dann vielleicht 95 oder auch nur 90. Und ist ja auch ein stattliches Alter. Aber die haben sich halt bis zum Schluss gut gefühlt. Und das ist der Unterschied ja häufig. Ne? Also wir können da bei der Lebenserwartung häufig gar nicht so krass viel rausholen. Das ist eher die Gesundheitserwartung, die wir uns ja wirklich kaufen.
Muss ich nochmal kurz einhaken, weil am Ende ist es ja so, wenn ich habe jetzt eine Zöliakie, ne?
Ja.
Und dann stelle ich meine Ernährung aber ja so um, dass ich auf Gluten verzichte. Dann ist die Entzündung, die geht ja dann weg. Habe ich ja keine chronische Entzündung mehr.
In den meisten Fällen haben die Leute trotzdem noch eine krasse chronische Entzündung, weil die einfach so sensible Darmen haben. Also
die Idee so hinter Zöliakie ist ja eigentlich so, ja, also das Gluten, das macht diese Zotten ja kaputt, ne? Das sieht man ja auch im Mikroskop dann, wenn man da so eine kleine Probe nimmt, das ist super abgeflacht alles, ne? Das heißt, man hat viel weniger Darmoberfläche, die man hat, ist entzündet, man kann Nährstoffe viel schlechter aufnehmen. Was man aber auch sieht, wenn man dann auf Gluten verzichtet, dann regeneriert sich diese Darmschleimhaut wieder eigentlich wunderbar, ne? Das heißt, deswegen ist ja auch häufig so, dass man wenn man einen Verdacht auf Zöliakie hat, sagt man, okay, wenn wir jetzt so eine Darmprobe machen, so eine Zottenprobe, bitte auf keinen Fall vorher aufhören, Gluten zu essen, weil ansonsten hast du dann einen falsch negativen Befund, ne, weil sich dein Körper ja wieder regeneriert hat. Deswegen, da wäre jetzt nur, müssen wir jetzt nicht auflösen, meine Frage gewesen, ob, wenn ich eine Zöliakie habe und ich verzichte dann einfach konsequent auf Gluten, schaue, dass ich mich trotzdem ausgewogen ernähre, ob ich dann denn diese chronische Entzündung überhaupt noch habe und das Argument dann noch schlagen wird, wieso diese Leute jetzt dann trotzdem... Das ist
gar nicht so gut gewählt gewesen, das Argument. Hast du natürlich recht, konntest du gut entkräften. Also müsste man mal prüfen, ja, wüsste ich jetzt auch gar nicht.
Also ich kenne jetzt auch keine Daten.
Wie gesagt, ich kenne jetzt auch nur, ist natürlich auch wieder nur anekdotisch. Ich habe natürlich einen Cousin, der hat Zöliakie und der hat halt trotzdem konstant Probleme, ne, mit chronischer Entzündung, obwohl der, aber das mag auch andere Gründe haben, ne, also man soll ja nicht zu viel immer auf Anekdoten gehen.
Ja,
aber es gibt hast du guten Punkt, ne? Also hast du mich gut entkräftet.
Ich meine, am Ende gibt es ja auch viele, viele Leute, man sagt ja auch, wenn man eine Allergie zum Beispiel hat, hat man häufig auch noch eine andere Allergie mit dazu. Ne?
Ja.
Das spricht ja auch dafür, dass wenn man so eine kleine Dysregulierung vom Immunsystem auch hat, dass man dann auch schneller mal auf andere Sachen reagiert. Ne? Also in dem Fall ist es ja auch eine Autoimmunerkrankung. Insofern macht das ja schon auch Sinn, dass man dann auch mit anderen Entzündungen, Entzündungsthemen
also beide,
oder Immunsystemthemen, genau, so können wir es auf jeden Fall zu einem guten Ende bringen. Dann eine Frage ist noch gekommen, so ja, kann man Entzündungen haben, ohne Schmerzen zu spüren? Das haben wir ja jetzt eigentlich schon vorweggenommen. Ne? Am Ende eine chronische Entzündung, die sieht man nicht. Und also wenn man jetzt einen Pickel hat, dann sieht man sie schon. Und sich dann daraus was entwickelt. Ne? Das ist jetzt ein spezieller Fall. Aber ansonsten sieht man sie nicht und spürt man sie nicht. Das ist eben genau das Thema. Aber man spürt sie halt dann schon, ne? Aber halt nach 20 Jahren oder genau. 10 oder 30, je nachdem, was man für eine Ausgangssituation hat. Ein häufiges, sehr, sehr häufiges Beispiel, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, ist ja die Fettleber auch.
Mhm.
Ne?
Ja.
Fettleber ist ja, also es wird ja immer, immer häufiger. Und zwar nicht nur eine alkoholische Fettleber oder diese Umbauprozesse, die passieren, weil man zu viel Alkohol trinkt, sondern auch diese nicht alkoholische Fettleber. Da wird ja fieberhaft nach irgendwelchen Medikamenten gesucht. Und es wird ja auch davon ausgegangen, wenn man dann endlich mal was findet, dann wird das neue Blockbuster-Medikament werden, einfach weil es so unfassbar häufig ist.
Na. Ja, hilft ja nicht GLP-1 auch schon richtig gut? Also ich meine, am Ende weiß man ja, dass Fasten ohnehin was bringt. Ne?
Ja.
Richtig Hardcore-Fasten natürlich auch richtig viel bringt. Würde ich mir sagen, dass GLP-1 sicherlich auch schon echt einen Impact haben, aber kenne ich jetzt keine Daten, muss ich ehrlich sagen.
Aber da sind ein paar Medikamente wohl in der Pipeline und das ist halt auch multifaktoriell. Ne? Also jetzt irgendwie ein Medikament zu entwickeln, was dann plötzlich nur gegen diese nicht alkoholische Fettleber hilft, ist halt auch gar nicht so einfach.
Klingt auch nicht logisch. Es ist ja, genau, wie du sagst, es ist ja am Ende auch ein Teil des metabolischen Syndroms, auch irgendwie wieder ein bisschen viszerales Fett auch, ne? Also sehr, sehr ähnlicher Effekt am Ende. Ne?
Mhm.
Also ja, kann stressinduziert sein, kann alles sein. Ne?
Ja, aber auf jeden Fall auch sehr häufig und das sieht man nicht und spürt man halt auch gar nicht. Ne? Das Einzige, was man vielleicht irgendwann mal sieht davon, ist, wenn man zu einer Vorsorgeuntersuchung geht und man macht einen Ultraschall und sieht da gewisse Veränderungen von der Leber oder man macht das mal als Teil von einem MRT oder von einem CT, weil man irgendwie ein Problem hat, also ein Problem am Körperskelett, weil man irgendwie was bei der Rippe hat, dass man dann irgendwie zusätzlich noch feststellt, ah hoppala, schau an, da ist ja auch bei der Leber, hat sich da ein bisschen was verändert und das ist nicht gut. Ne? Also eine Fettleber bringt dich auch auf jeden Fall früher ins Grab.
Ist nicht gut.
Das ist gar nicht gut.
Ja.
Dann hatten wir schon mal geredet über dass Psychologie oder die mentale Situation auch einen großen Impact hat auf chronische Entzündung. Ne? Wenn wir jetzt auch ein bisschen wegkommen von diesem Stressthema, Depression zum Beispiel oder Schlafmangel, das macht auch eine chronische Entzündung. Und üblicherweise ist es ja so, leider, Depressionen sind ja immer ein sehr überdauerndes Thema. Klar, es gibt einen Teil der Leute, die haben mal eine depressive Phase, die können das ganz gut überwinden und gelten dann praktisch auch als geheilt. Aber es gibt auch mindestens genauso viele Beispiele, wo das dann einfach so ein täglicher Begleiter bleibt. Und auch eine Depression trägt dazu bei, dass man mehr chronische Entzündung hat. Ne? Genau wie es auch Schlafprobleme, bei Schlafproblemen kann man sich es noch sehr, finde ich, relativ leicht erklären. Ne? Der Körper hat nicht so viel Zeit, sich zu regenerieren und sich zu erholen. Und deswegen ist er da auch in so einem Stresszustand. Und bei Depressionen ist es auch dieser ständige Alert-Modus vom Körper. Du bist auch ständig in Alarmbereitschaft.
Könnte man halt auch sagen, ja gut, aber du hast vielleicht eine andere Ursache eigentlich für die chronische Entzündung. Und die kann aber auch zu einer Depression führen. Ne? Also am Ende, du wirst auch dich einfach nicht großartig fühlen, wenn du chronische Entzündung hast. Und da ist auch ein gewisser Zusammenhang und auch eine Korrelation in den Daten. Ne? Man kann natürlich jetzt nicht so richtig sagen, was ist jetzt kausal, was nicht. Aber am Ende, es hängt halt alles irgendwie wieder mal zusammen.
Ja, voll. Ich meine, was man bei Depressionen ja auch messen kann, ist eben höheres CRP, höheres Interleukin 6, aber halt ganz klassisches Henne-Ei-Problem. Ne? Ja. Kommt das jetzt wegen der Depression oder hat diese chronische Entzündung, war das vorher schon da und hat Beitrag dazu geleistet, dass ich jetzt depressiv geworden bin? Ne? Da kommt es halt dann vielleicht auch so ein bisschen auf die Genese drauf an. Auf jeden Fall auch diese mentalen Themen, die können da einen sehr großen Beitrag zur Entzündung leisten, umgekehrt aber natürlich auch einen sehr großen Beitrag dazu leisten, dass man die Entzündung wieder los wird. Ja. Wenn also ausreichend Schlaf und eine Stressreduktion, das ist halt mal eine Grundvoraussetzung, dass man das System wieder ins Gleichgewicht bringt. Man darf sich nicht denken, dass wenn ich jetzt einen stressigen Job habe, dann ist das Letzte, wo man ansetzt beim stressigen Job. Du wirst da was ändern müssen, ansonsten wird das nicht funktionieren.
Ja, ich meine, das Einzige, was du dann halt noch machen kannst, du kannst natürlich sagen, du gehst noch, ich sag mal, ins Enhancement. Du sagst, du versuchst irgendwie dich noch so stark zu optimieren, dass du halt einfach noch mehr aushältst. Und dann kannst du schon zu einem gewissen Maße, würde ich jetzt einfach mal behaupten, gesünder sein und den gleichen Load fahren. Aber du wirst halt trotzdem das Grundsatzproblem nicht lösen. Also es ist keine Lösung, das ist dann Symptombehandlung. Und das funktioniert über einen gewissen Zeitraum, ja, aber ist natürlich nicht ideal.
Also ich meine, wenn du die chronische Entzündung dann schon hast, dann finde ich auch, ist das Enhancement ein bisschen schwierig, weil dann fällt das Ganze ja nicht mehr fruchtbar am Boden. Ja, ne? Dann kannst du Supplements futtern, wie viele du willst. Mhm. Wenn dann irgendwie ein Teil gar nicht aufgenommen wird oder vom Körper auch gar nicht okay verstoffwechselt werden kann, dann ist das halt wahrscheinlich auch
ja, ich meine, du kannst sicherlich so diese Low-Grade-Information schon reduzieren, auch mit Supplements. Ne? Also das Argument könnte man zumindest bringen, oder? Du kannst sagen, okay, Omega-3 wird dann die Inflammation einfach reduzieren. Du hast weitere Sachen, die du machen kannst, wie Quercetin oder Kurkumin. Das sind alles Themen, die werden dir deine Entzündung schon runterregulieren. Ne? Und dann kannst du theoretisch länger durchhalten. Ne? Aber klar, es ist natürlich kein Ursachenproblem Ursachenlösung. Ne?
Wenn die Sachen dann auch tatsächlich im Körper ankommen, ne, weil sie auch gut aufgenommen werden können, das ist ja auch häufig
bei chronischer
Entzündung, weil sie auch so häufig ist. Ne? Ja, also sicher. Entzündung ist meistens auch ein bisschen im Darm. Wenn dann halt auch nur ein Teil davon aufgenommen wird, dann ist es auch wiederum schwierig. Auf jeden Fall, das ist nicht the way to go. Ne? Also wenn...
Kein idealer Weg.
Man muss den Stressor mal wegbekommen und da hilft es auch einfach mal, sich für eine gewisse Zeit in Watte zu packen, wie man immer so schön sagt. Und es heißt ja nicht, dass man diesen Workload, den man vorher hatte, dann nicht trotzdem noch fahren kann. Ne? Aber man muss dem Körper mal die Möglichkeit geben, komplett zu regenerieren. Dann kann man das ganze System, finde ich, immer ein bisschen neu kalibrieren und darauf schauen, dass das in Zukunft halt nicht mehr passiert. Ne? Weil meistens ist auch nicht nur die Arbeit dafür verantwortlich, sondern auch die Tatsache, dass man ja eh schon wenig Zeit hat, dann sich ständig noch schlecht ernährt, dann noch schlecht schläft, weil man am Abend noch sich irgendwie Gedanken darüber machen muss, am Wochenende dann auch noch gestresst ist, weil man soll man denn sonst was mit der Familie machen und so weiter und so fort. Ne? Also A führt zu B, zu C, zu D, zu E, aber trotzdem wird man an allen Stationen mal ansetzen müssen, sonst wird man das Problem nicht.
Ja, da sind wir in einem ultra komplexen Thema drin, weil da habe ich auch letztens mit Max Gotzler drüber geredet im Podcast und habe mir gedacht, so, ja, wie löst man das jetzt eigentlich? Ne? Also, was ist, wenn er halt den Job gerade nicht reduzieren kann? So, ne? Was ist dann? Ne? Auf der anderen Seite habe ich jetzt auch letztens bei so einem Unternehmertreff, hat mir einer erzählt, ja, er plant halt ganz strategisch seine Urlaube. Er fährt jedes Quartal einmal in den Urlaub, eine Woche ungefähr. Und er sagt, er ist seitdem eigentlich viel produktiver, weil er halt einfach diese Auszeiten hat, wo er einfach mal sich komplett distanziert auch von den ganzen Messaging und was weiß ich. Und danach geht er so frisch daraus, dass er wieder zwei Monate so richtig ballern kann. Ne? Und da muss, glaube ich, jeder seinen Weg finden. Aber man darf, glaube ich, manchmal nicht unterschätzen, wie viel es auch bringen kann, um sich genau diese Auszeiten auch echt zu nehmen dann, um auch eben was gegen chronische Entzündung zu tun. Ja.
Jetzt was gegen chronische Entzündungen zu tun, ist schon ein gutes Stichwort. Ah. Ja, weil wir wollten ja, oder es gab ja auch sehr viele Fragen in Richtung, ja, ich habe jetzt eine chronische Entzündung, was kann ich denn eigentlich dagegen tun, was sind gute Strategien? Und klar, da spielen natürlich auch, ich sage jetzt mal Supplements eine Rolle, aber das ist am Ende die Spitze vom Eisberg, ne? Weil wenn alles andere nicht passt, wenn es um das Thema Ernährung und Bewegung geht, dann ist es schwierig. Und wenn wir vielleicht mal bei Ernährung bleiben, dann ist es wie immer so, und wir werden das auch nicht müde zu sagen, und wir sagen es ja mittlerweile auch fast schon in jeder Folge, es sind immer die Basics, ne? Die passen müssen. Du kannst dich abwechslungsreich ernähren, du kannst auf ausreichend Protein schauen, damit du deinem Körper auch genügend Baustoffe zur Verfügung stellst für alle möglichen Hormone, für Proteine, für Knochen, für Muskulatur und so weiter und so fort. Man soll auf genügend Ballaststoffe schauen, ne, weil das einfach für die Verdauung und auch für das Thema Leaky Gut sehr, sehr gut ist. Man soll auf ausreichend Polyphenole schauen, das heißt, ich ernähre mich gemüsereich, genau, obstreich, pflanzenbasiert, ja. Nicht carnivore, indem ich mich jetzt zum Beispiel nur vom Fleisch ernähre, ne? Wobei es da auch noch einen großen Unterschied macht, ob ich irgendein billiges Supermarktfleisch mit der 1 drauf nehme oder mich halt von wirklich gutem Fleisch ernähre, was halt dann auch ein Vielfaches davon kostet, aber halt das Investment dann auch wirklich wert ist. Also insofern, da spielen gute Fettsäuren spielen eine Rolle, ne? Stichwort Omega-3-Fettsäuren, das kann ein Supplement sein, man kann auch bei der Ernährung darauf schauen, dass man ausreichend abwechslungsreich sich da ernährt, ein gutes Olivenöl hat, aber eben auch mal Fisch isst, aber auch mal ein gutes Fleisch ist, weil natürlich auch im Fleisch ist viel Omega-3 drin, ne? Auch viel Omega-6, aber wie gesagt, kommt, glaube ich, immer auch ein bisschen darauf an, wie ist das Tier groß geworden. Deswegen zahlt sich da gute Qualität auf jeden Fall aus. Dann haben wir noch das Kohlenhydrat-Thema, ne? Kohlenhydrate sind nicht per se schlecht, aber da muss man einfach in einem Rahmen bleiben und auch mal schauen, was sind denn für mich die No-Gos, wenn es um das Thema Blutzucker geht, welche Lebensmittel sind für mich besonders schlecht, wo habe ich einen sehr, sehr starken Spike, was sollte ich vielleicht einfach meiden, ne? Dann kann man zwar noch sagen, ja, okay, ich möchte jetzt irgendwie Berberin, Zink und Chrom und was weiß ich noch vorm Essen einnehmen, damit sich das positiv auf meinen Kohlenhydratstoffwechsel auswirkt, aber vielleicht lässt man es halt auch einfach weg. Ja, ja. Also wenn ich halt weiß, dass Laugen für mich schlecht sind, dann gehe ich nicht zum Bäcker in der Früh und hole mir jeden Tag einen Laugenstangerl. Ne? Also man
idealerweise nicht, ja.
Dann lässt man das halt auch einfach gut. Das ist einfach sehr, sehr eigentlich sehr, sehr logisch, würde man meinen. Wird von den Leuten aber in der Praxis dann auch häufig so abgetan, so, ja, das Laugenstangerl wird es wohl nicht ausmachen. Ne? Über 30 Jahre halt schon.
Eins nicht, aber halt.
Also wenn du das halt über 20, 30 Jahre jeden Tag machst, und ich will jetzt hier Laugenstangen nicht per se schlecht machen, es gibt sicher auch Leute, die das okay gut vertragen, weil wir sind ja sehr individuell. Für mich ist Laugen auf jeden Fall mein persönliches Blutzucker-Kryptonit neben normalen Nudeln. Ja. Und das kann man auch einfach reduzieren. Man kann auch einfach was anderes stattdessen essen. Am Ende ist es nur eine Routine, und der Bäcker hat ja sicher auch andere gute Sachen zur Auswahl. Auf jeden Fall, Blutzucker ist auch relevant, weil diese ständige Deregulation auch zur Entzündung führt am Ende. Ne? Wir hatten ja schon Insulin besprochen. Immer wenn man diese Insulinspikes auch hat, je häufiger man diese hat, desto eher wird das Insulin auch mal hoch bleiben. Und da muss man schauen, dass man das möglichst vermeidet. Das kann man mal mit einem CGM testen. Haben wir auch schon mal, also Continuous Glucose Monitor, kostet irgendwie 70 Euro für 2 Wochen, kann man mal machen, um einfach zu schauen, worauf man sehr stark oder nicht so stark reagiert. Das finde ich in der Priorisierung von der eigenen Ernährung ein wertvoller
Einblick. Ne? Ja, also was sind die KPIs am Ende, oder? Du willst irgendwie am Tag 40 Gramm Ballaststoffe zu dir nehmen, schaffen die meisten nicht, deswegen, das ist auf jeden Fall was, wo du ansetzen kannst. Du willst ungefähr 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Protein zu dir nehmen. Gar nicht nur wegen Muskeln und so weiter, sondern die Aminosäuren in diesem Protein sind ja für alles Mögliche relevant. Ne? Das sind für alle möglichen Enzyme, die gebaut werden müssen und so weiter. Auch fürs immunologische Themen sind die wichtig. Dein Immunsystem kann einfach nicht so gut funktionieren, wenn du nicht ausreichend Protein zuführst und nicht ausreichend Aminosäuren. Und wenn du auf dem Niveau Protein zu dir nimmst, ist die Wahrscheinlichkeit einfach enorm niedrig, dass du individuelle Aminosäuren als Mangel irgendwie hast. Ne? Worst case kannst du dann natürlich immer noch individuelle Aminosäuren supplementieren. Ne? Aber nur um das mal gesagt zu haben, und klar, und wenn es um Kohlenhydrate geht, ist eigentlich deine KPI? Okay, habe ich heute mich low-glycemic oder high-glycemic ernährt? Also hat das einen starken Einfluss auf meinen Blutzuckerspiegel gehabt oder nicht? Und bei mir sind zum Beispiel Kartoffeln, kann ich eine Menge von essen, hat keinen starken Einfluss. Das heißt, ich kann dann schon eine Menge Kohlenhydrate essen, weil es bei mir passt. Aber wenn ich dann natürlich das Laugenstangerl danach noch nachschiebe, dann geht's ab. Das heißt, das sollte man einfach beachten. Und das sind am Ende die drei KPIs. Und damit schafft man auch schon 90%, würde ich sagen.
Ja, eine zweite Feuerwehr, wenn es jetzt ums Löschen von der Entzündung geht, ist Bewegung. Ja. Auch wiederum No-Brainer und kann man eigentlich auch nicht müde werden zu sagen, niemand muss ein Profisportler sein, aber man sollte sich einfach eine Sportroutine aufbauen, die in den Alltag passt und die man auch über eine lange Zeit hinweg durchziehen kann, ne? Die man auch wirklich zu einer Routine machen kann. Es bringt ja auch nichts, wenn ich jetzt nach der Arbeit auf die Idee komme, viermal die Woche Norwegian Splits zu machen und ich bin dann einfach nur hinüber danach. Das ist auch nicht
sinnvoll. Ja, das ist auch ein zweischneidiges Schwert, weil wenn du dann zu viel machst, hast du wiederum mehr Entzündung, ne? Und das kann auch wieder rum sich übersetzen und so ein bisschen ausufern, ne?
Also es geht um die Regelmäßigkeit, das ist das eine Thema und darum, dass man sich zumindest eine moderate Bewegungsroutine einfach aneignet, dass man sich ein bis zweimal die Woche bewegt oder dass man es von mir aus, wenn man nicht so viel Zeit hat, eine komplette Einheit zu machen, dass man es zumindest in Bewegungsminuten misst, ne? Dass man sich so ein Ziel setzt. Ich möchte mich 150, 200 Minuten bewegen und auch ein wichtiges Thema ist, ja, Spazierengehen ist auch Bewegung, aber Spazierengehen ist kein Sport. Ne? Es muss auch mal der Puls hochgehen. Das ist, finde ich, auch noch eine wichtige Takeaway-Message. Man sollte auch mal so kleinere Einheiten haben, wo das Herz mal oder der Organismus mal richtig beansprucht wird. Dann ist man da, glaube ich, gut unterwegs und hat dann eine gute Routine. Ich meine, Studien, die das bestätigen, gibt es genügend. Ne? Ja. Man hat niedrigeres CRP, man hat niedrigere Interleukin-6-Werte, man hat weniger Entzündung im Körper. Das ist eigentlich auch so ein kleiner No-Brainer.
Voll.
Würde ich sagen. Und das letzte Thema, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, ist das Supplement-Thema. Ne? Da gibt es auch ein paar interessante Mikronährstoffe.
Ja, ich meine, wir haben sie eh schon alle genannt, aber nochmal kurzer Durchlauf. Omega-3, extrem wichtig, weil einfach, wenn die Ratio zwischen Omega-3 und Omega-6 nicht stimmt, dann hat man einfach auch eine eher proinflammatorische, also proentzündliche Status im Körper. Ne? Kurkuma, haben auch alle schon mal gehört.
Vielleicht kurz zu Omega-3 noch. Also ein guter Wert, wenn man das schon mal gemessen hat, ist irgendwo im Bereich von 4 bis 5 zu 1.
Genau.
Wenn es darüber liegt, wie gesagt, gibt auch Leute mit 15 zu 1, also 15 Omega-6, 1 Omega-3, viel zu hoch.
Genau.
Unbedingt gegensteuern. Ist nicht gut.
Ja, nee, also das ist genau eben dieser proinflammatorische Status dann, wo du eben nicht sein willst. Da kann man sich rausholen, indem man einfach regelmäßig Omega-3 zu sich nimmt. Kurkuma ist ein wichtiges Thema. Gibt es unzählige Studien. Hier kann man vielleicht noch überlegen, okay, schaut mal, ob das Produkt vielleicht auch stärker bioverfügbar ist als klassisches Kurkumin, weil klassisches Kurkumin einfach sehr schlecht bioverfügbar ist. Gibt es verschiedene Wege, Methylierung, Phospholipide, funktioniert alles. Das heißt, da muss man sich jetzt nicht verrückt machen, aber das kann sich lohnen, diese paar Euro extra auszugeben, weil sich der Effekt halt potenziert und das halt nicht irgendwie verdoppelt, sondern halt zehnfach oder so. Ne? Das heißt, du wirst auf jeden Fall günstiger wegkommen und einen besseren Effekt erzielen. Ganz, ganz gleiches Thema bei Quercetin. Quercetin auch super spannend, weil es auch antiviral wirkt. Das heißt, auch sehr, sehr spannend im Zusammenhang mit Covid zum Beispiel. Gab es auch tolle Studien während der Covid-Zeit, haben extrem wenige drüber geredet leider, wo Quercetin auch einfach die Zeit, in der man erkältet war, deutlich reduziert hat. Das heißt, auch das sehr spannend. Vitamin D, ja, hier bei so einem Evergreen, ne? Aber wird man halt auch nicht müde, das zu sagen, ja, dein Spiegel sollte halt passen. Und auch gerade eine chronische Entzündung wird dein Vitamin-D-Spiegel auch extrem schnell verbrauchen. Das heißt, du wirst auch einen sehr hohen Bedarf haben. Das heißt, auch das sollte man sich einfach anschauen. Und ja, ich würde sagen, das sind so die vier wichtigsten. Gibt noch zig andere, die theoretisch auch noch Entzündungen reduzieren. Wir können auch über alle möglichen Pflanzenstoffe reden. Aber die kriegt man über die Ernährung ganz gut. Die hier sind alle sehr, sehr gut untersucht und sind als Add-on sicher sehr, sehr, sehr gut.
Und was wir jetzt noch nicht gesagt haben, abgesehen von den Molekülen, ist Qualität halt ein super wichtiges Thema, weil du kannst natürlich dir mega viel Omega-3 einschmeißen. Wenn da am Ende super viele Schwermetalle oder so drin sind, dann leistest du halt eigentlich auch nur einen mäßigen Beitrag zu weniger Entzündung. Eben auch Schwermetalle chronische Entzündung machen. Bei Pflanzenstoffen sollte man immer auf Pestizide aufpassen, weil auch Pestizide auch Entzündung fördern, chronische Entzündung fördern. Also da, da lohnt es sich mal ein paar Euro mehr auszugeben, weil man will sich ja was Gutes tun und nicht einfach nur was nehmen, damit man halt was nimmt. Ne? Da gibt es dann so ein paar Fallstricke. Sonst ja, hält man halt die Entzündung auch zu einem Teil mit unterm Mund am Laufen, ne? Weil der Effekt so ein bisschen verpufft, weil anderes schlechtes Zeug reinkommt und sich halt mit dem Guten vermischt. Aber ansonsten ja, hoffe ich, dass wir jetzt möglichst alle Fragen beantwortet haben, die uns so gestellt wurden. Wie gesagt, wir haben das jetzt nicht nur so Frage-Antwort gemacht, sondern versucht, eine Folge ein bisschen strukturiert aufzubauen, dass nicht jeder oder dass möglichst alle Fragen auch gut beantwortet werden. Ich hoffe, dass es uns gelungen. Ansonsten gibt es auch mal wieder eine neue Fragen-Episode, beziehungsweise ihr könnt eure ausstehenden Fragen gerne auch noch stellen. Entweder kommentieren, allen Plattformen, wo wir irgendwo verfügbar sind, am häufigsten eben Spotify, Apple Podcasts und YouTube, oder einfach schreiben an podcast@beyondlifespan.de. Entzündung ist auch was ich im Beyond Lifespan Newsletter gerne mal wieder thematisiere, deswegen den auch gerne abonnieren. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und ja, Max, hast du noch ein Abschlusswort? Ich überlasse dir heute das Schlusswort.
Oha, du, ich habe eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich glaube, wir haben das meiste besprochen, aber wie gesagt, Entzündung super breit. Wir haben sicher nicht über alles gesprochen. Wenn noch Fragen auftreten, einfach melden. Der Mario beantwortet das immer sehr gerne und übernimmt das. Ansonsten machen wir vielleicht auch nochmal eine weitere Episode dazu, wenn es wirklich zu sehr viel Fragezeichen geführt hat.
Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.
Danke und ciao.